Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Guten Tag. Der wichtigste Aktienindex der Türkei verlor in der vergangenen Woche über 15%, so viel wie seit der Finanzkrise nicht mehr. In Israel verloren viele Aktien zwischenzeitlich deutlich an Wert, weil die Sorge vor einer Verfassungskrise wächst. Und auch in den USA zeigen Anlegerinnen und Anleger deutlich, wie nervös sie die Politik von US-Präsident Donald Trump macht. Lassen sich Staats- und Regierungschefs von den Finanzmärkten beeindrucken? Können Investoren indirekt sogar Demokratien schützen oder ist das nur ein frommer Wunsch? Das schauen wir uns in dieser Sendung genauer an. Und außerdem in Stuttgart geht es heute um KI und Roboter, eine Megabranche der Zukunft und wie die Tesla-Verkäufe weiter sinken und die Wut gegenüber Elon Musk in den USA wächst. Der 21. Deutsche Bundestag ist heute zur konstituierenden Sitzung zusammengetreten.
So, jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 21. Deutschen Bundestages und bitte Sie, wieder Platz zu nehmen.
Das waren die ersten Worte von Gregor Gysi als Alterspräsident des Parlamentes. Ein neuer Bundestag, eine absehbar neue Bundesregierung und gewaltige, bereits geplante Ausgaben für Infrastruktur sowie für Waffen und Verteidigung. Frage an Stefan Wolf, unseren Reporter im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt am Main. Wie blicken Anleger heute in Richtung Berlin?
Interessiert bis optimistisch, muss man sagen. Letztendlich ist es ja so, dass dieser Bundestagswahl jede Menge Vorschusslorbeeren vorweggingen. Vor allen Dingen an den Finanzmärkten hatte man ja auf eine wirtschaftsfreundliche Regierung gehofft, gesetzt. Und nun geht es an die Umsetzung und man hofft nach wie vor erst einmal vordergründig das Beste.
Wenn es da Optimismus gibt, dann bleiben wir beim Stichwort Optimismus, denn optimistischer blicken offenbar auch Chefinnen und Chefs von Unternehmen in die Zukunft. Das geht zumindest aus dem neuen IFO-Geschäftsklima-Index hervor.
Ja, das IFO-Geschäftsklima hat sich aufgehellt, stark sogar und zum dritten Mal in Folge. Damit stehen die Zeichen eigentlich auf einer Wirtschaftswende nach einer langen Durststrecke. Und das hat natürlich mit dem erwarteten Finanzpaket zu tun. Hier erhoffen sich die Firmenchefs jede Menge Investitionen. Und diese Hoffnungen treiben auch die Märkte an. Der deutsche Aktienindex ist mit Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimas deutlich ins Plus gedreht. Liegt aktuell 278 Punkte oder 1,2% zu auf 23.131.
Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main war das. Wir sprechen uns gleich noch einmal, denn wir schauen jetzt gemeinsam auf dieses Thema. Die schwedische Serie Real Humans wurde vor etwa 10 Jahren auch hier in Deutschland relativ zum Erfolg. Darin leben viele Menschen mit menschenähnlichen Robotern zusammen, die als Haushaltshilfen, Gärtner, aber auch als Geliebte fungieren. Der Blick in die Zukunft in dieser Serie ist faszinierend und schaurig zugleich. Dass Roboter und deren künstliche Intelligenz immer menschenähnlicher werden, das gilt als ausgemachte Sache. Es geht um ein technologisches Wettrennen zwischen China, den USA und Europa. Und es geht um viel Geld. Die Roboter könnten in der Pflege oder der Landwirtschaft zum Einsatz kommen. Nur ein Beispiel, nur zwei Beispiele. In Stuttgart treffen sich in diesen Tagen Branchenvertreter zum Austausch. Und Roboter, ob menschenähnlich oder nicht, sind natürlich auch da. Alexander Winkler berichtet.
Schon am Eingang begrüßt ein brusthoher, silberner, menschenähnlicher Roboter die Besucher beim European Robotics Forum. Er winkt und schüttelt Hände. Viele sind beeindruckt.
Ich finde ganz toll. Super.
Sehr krass. Mega. Super beeindruckend.
Andere weniger.
Furchteinflößend.
Weder beeindruckt noch erschrocken, weil so richtig erschließt sich mir das Sinn noch nicht von diesem mobilen Gerät.
Tag 1 ist Publikumstag und die Ausstellung ist nicht nur für Fachleute geöffnet, sondern für alle, die Interesse haben. Also nicht nur Fans, sondern auch Skeptiker, erklärt Werner Kraus vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Er ist der Organisator des Forums und weiß, dass Roboter für viele Nicht-Experten noch ungewohnt sind.
Wir waren vorletztes Wochenende auf dem Schlossplatz, haben dort Zeichnungen zeichnen lassen vom Roboter. Das kam auch schon super an. Wir haben aber da auch schon gespürt, dass nicht alle so begeistert sind von Robotern, wie wir es hier sind.
Insgesamt 75 Aussteller aus der ganzen Welt präsentieren humanoide Roboter, vierbeinige Roboter, Greifarme, Drohnen, Roboter auf Rollen und so weiter, die von den rund 250 Gästen beim Publikumstag bestaunt werden. Organisator Werner Kraus freut sich.
Früher oder später werden wir uns wirklich, werden Roboter nicht mehr wegzudenken sein aus dem Alltag. Und wir wollen heute schon mal mit der Öffentlichkeit diskutieren, wie dann der Alltag in der Zukunft aussehen kann, was sind da Bedenken.
Es geht um Roboter in der Pflege, Roboter in der Landwirtschaft oder Roboter in der Industrie. Genau da arbeiten auch bereits immer häufiger Menschen und Roboter Hand in Hand, erklärt Andrea Herold vom Roboterhersteller KUKA. Aber die Zusammenarbeit muss sicher sein.
Der Roboter kann neben dem Menschen arbeiten, ohne dass dazwischen ein Zaun notwendig ist, den wir normalerweise bei den Industrievarianten haben. Der Roboter könnte mir zum Beispiel helfen, Sachen zu tragen. Und wenn der Roboter im Weg ist, dann kann man ihn einfach mal zur Seite schieben und danach würde er seine ganz normalen Aufgaben wieder fortsetzen.
Doch selbst in der Industrie ist vieles davon noch Zukunftsmusik, sagt Susanne Herre von der IHK Stuttgart. In großen Unternehmen seien Roboter normal, aber ansonsten?
Vermutlich ist weniger schon Realität, als man denkt. Der Mittelstand, auch der kleinere Mittelstand, ist im Moment erst dabei zu entdecken, was es auch an Effizienzsteigerungen, an Qualitätssteigerungen und auch an Potenzial zum Ersatz von fehlenden Fachkräften gibt.
Vor dem Hintergrund macht sich selbst die Gewerkschaft IG Metall nur wenige Sorgen, dass Roboter Fachkräfte ersetzen. Ganz im Gegenteil. Wenn die Menschen mit einbezogen würden, die mit den Robotern arbeiten sollen, können beide Seiten profitieren, glaubt Tarifsekretär Maximilian Locher.
Wir kennen viele Belegschaften, wo sich die Leute mal wieder freuen würden, wenn in ihre Arbeitsbedingungen investiert wird. Und das hat natürlich auch was mit Robotik zu tun. Wir müssen da deutlich aufholen und die Leute haben, glaube ich, Lust.
Einsatzideen gibt es auf jeden Fall schon jetzt viele beim European Robotics Forum. Weitere werden die rund 1600 Beteiligten bei der Fachkonferenz bis Donnerstag diskutieren und welche Rolle Deutschland und Europa bei Entwicklung und Bau von Robotern spielen werden. Eine große, glaubt Organisator Werner Kraus.
Wir sehen in der Robotik tatsächlich noch Chancen, weil wir eben auch unglaublich viel Wissen haben, aber auch Hidden Champions.
Es geht um Chancen, es geht um neue Technologien, es geht um viel Geld in der Welt von KI und Robotern. Und wenn es ums Geld geht, dann ist die Frankfurter Börse nicht weit. Und deswegen fragen wir noch einmal unseren Börsenreporter Stefan Wolf. Gerade Aktien von Unternehmen in sogenannten Zukunftstechnologien haben ja lange Zeit deutlich zugelegt. Wie ist da gerade die Stimmung?
Nun, die sogenannten Hochtechnologieaktien, Hightech-Werte haben ja vor allen Dingen im Sog der US-Wahlen kräftig zugelegt. Und da die Aufmerksamkeitsspanne so mancher Profi-Anleger nicht sonderlich groß ist, macht sich schon wieder erste Enttäuschung breit, weil einige der Erwartungen sich eben noch nicht erfüllt haben. Deshalb sind Technologieaktien tendenziell unter Druck geraten. Auch deshalb, weil man über Grenzen des Wachstums so langsam aber sicher diskutiert. Und da kommt natürlich die Diskussion darüber, wie man Robotik und künstliche Intelligenz miteinander vermählen kann. Gerade recht hier auch wieder hochfliegende Fantasien. Elon Musk, Tesla-Chef und Trump-Berater, hat das Marktpotenzial in diesem Bereich auf 10 Billionen US-Dollar beziffert. Das ist eine 10 mit 12 Nullen dran. Das erscheint manchen sehr viel, wie wir später gleich hören werden. Denn ich habe mich kurz vor der Beginn der Sendung mit Roland Fiege unterhalten. Er ist Digitalexperte und Unternehmensberater. Und wenn man auf Robotik schaut, dann geht es vordergründig erst einmal um Altbekanntes.
Ja, Robotics ist natürlich uns bekannt aus dem industriellen Bereich, aber da gibt es natürlich sehr viel Fantasie und sehr viele gute Ideen und auch neue Technologien für gänzlich andere Anwendungsfelder.
Jetzt ist ja viel davon die Rede, Roboter und künstliche Intelligenz miteinander zu verbinden. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten?
Ja, wir haben ja jetzt gelernt in den letzten 2 Jahren, dass KI immer, sag mal, präsenter wird und auch immer anwendungsfreundlicher wird. Und Maschinen werden intelligenter, Anwendungen, Software wird intelligenter und damit könnte man natürlich auch mit den entsprechenden Sensoren und entsprechenden, sagen wir mal, Energieversorgung und auch Prozessoren einen Roboter natürlich auch intelligenter machen, dass er ein bisschen selbstständiger auch Dinge erkennen kann und entscheiden kann.
Hätten Sie da eine konkrete Idee?
Ja, also wir haben ja da überall, wo also Notstände sind, Pflegenotstände, Notstand in der Gastronomie, überall dort, wo es gefährlich gefährlich ist, wo es schmutzig ist, wo es keiner die Arbeit machen will, da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das auch mal eine Maschine erledigen kann.
Elon Musk hat ja den Markt für künstliche Intelligenz und die Robotik auf 10 Billionen Dollar taxiert. Ist das eine sehr optimistische Schätzung?
Das kann man natürlich nicht ernsthaft bezweifeln, aber auch nicht ernsthaft nachvollziehen. Das ist natürlich eine sehr optimistische Zahl. Das ist eindeutig, dass das ein Bereich sein kann, der extreme Wachstumsschübe mit sich bringt. Allerdings, wir erkennen ja momentan, und das ist jetzt mal auch, denke ich, losgelöst von der Persönlichkeit Elon Musk, dass Technologiefreundlichkeit auch durchaus seine Grenzen haben kann, ob dann eben, sagen wir mal, die Akzeptanz bei der Bevölkerung gegeben ist, das wird sich noch zeigen. Aber es gibt natürlich auch Wachstumsbereiche, die, wo man das ganz schnell sehen kann und sehen wird, wo es umso gruseliger wird, wenn ich mal an den militärischen Sektor denke.
Jetzt sprechen Sie von Grenzen. Meinen Sie damit auch ethische Grenzen?
Ja, selbstverständlich ethische Grenzen. Also wenn man natürlich eine Maschine über Entscheidungen überlässt, wo ein Mensch sich schon schwer tut, Entscheidungen zu fällen, dann wissen wir das nicht nur aus vielen, vielen Science-Fiction-Romanen, dass das natürlich große Probleme mit sich bringt.
Die Musik in Sachen künstliche Intelligenz spielt ja zweifelsohne in den USA und in China. Welche Rolle können deutsche Unternehmen da spielen?
Deutschland ist sicherlich im Bereich Automatisierungstechnik und Fertigungstechnik sehr, sehr gut. Aber was dort jetzt kommt, das haben wir in den letzten Jahren aus den USA auch gesehen, mit Boston Dynamics oder auch mit dem, was aus im Hause Musk so kommt, Optimus. Da sind wir, denke ich mal, weit hinten dran und wir haben auch nicht die Basistechnologie, das aufzuholen.
In Sachen Robotik sind die Deutschen ja gar nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn es um Industrieroboter geht. Was glauben Sie, könnte man durch Kooperationen da weiter vorankommen?
Ja, so wie immer. Also internationale Kooperation ist ja das, was Deutschland auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen groß gemacht hat und was unsere Stärke ist. Und da wird es sicherlich wieder Kooperationen geben. Schauen wir mal, wo es anfängt, ob es beim, sagen wir mal, automatisierten Fahren ist im Automotive-Bereich, ob es in der Gastronomie ist, ob es in der Pflege ist. Aber aufgrund der aktuellen Trends der wirtschaftlichen und auch globalpolitischen befürchte ich, dass die ersten Roboter an Grenzen und auf Kriegsschauplätzen zu sehen werden sind.
Soweit der Digitalexperte Roland Fiege mit einer etwas skeptischeren Sicht auf die Dinge. Klar scheint zu sein, Roboter und KI zusammen, das wird vor allen Dingen eine Frage der Akzeptanz werden. Und diese Akzeptanz zu schaffen, dürfte schwieriger sein als beim Smartphone beispielsweise.
Stefan, wir schauen auf die Aktien von Banken. Die sind weiterhin gefragt. Warum?
Nun, das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ja die Notenbanken etwas zurückhalten, damit ihren Zinssenkungen wahren und dass man sich da durchaus Marktchancen für Banken erhofft hat. Vor allen Dingen den europäischen Bankensektor hat man da favorisiert. Heute allerdings gab es erste Warnungen. Das Ganze könnte schon eine Übertreibung gewesen sein. Nichtsdestotrotz profitieren Deutsche Bank und Commerzbank auch weiterhin von den Fusionsfantasien, die ja seitens der Commerzbank angestoßen worden sind.
Wir schauen auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Der Euro bei unverändert 1,0822 $. Die Umlaufrendite ist 4 Basispunkte gestiegen auf 2,68%. Gold verliert 23,06 $ auf 3.017,19 $.
Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt am Main. An der Börse in Istanbul verliefen die vergangenen Tage extrem unruhig. In der vergangenen Woche verlor der wichtigste Aktienindex dort mehr als 16%. Mittlerweile gibt es eine deutliche Erholung. Die türkische Lira sank zwischenzeitlich auf ein Rekordtief. Der Grund für die Unruhe, die Festnahme des mittlerweile suspendierten Bürgermeisters von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, der wohl aussichtsreichste Konkurrent von Präsident Tayyip Erdogan. Anleger machen regelmäßig deutlich, was sie von möglichen Einschränkungen von Demokratie und Rechtsstaat halten. Nicht viel. Das zeigte sich zuletzt auch in Israel, das wegen enormen Differenzen zwischen der Regierung, dem Inlandsgeheimdienstchef und der Generalstaatsanwältin auf eine Verfassungskrise zusteuert. Wenn die Finanzmärkte nervös werden, werden dann auch die Anführer von Staaten nervös? Lassen sie sich von den Unruhen an den Börsen beeindrucken, vielleicht sogar beeinflussen? Über die Macht oder auch Ohnmacht der Märkte in politischen und demokratischen Krisen. Mischa Erhardt.
Einen solchen Crash an der türkischen Börse innerhalb weniger Tage hat es zuletzt im Jahr 2008 gegeben. Das war auf dem Höhepunkt der Banken- und Wirtschaftskrise, die die Finanzmärkte rund um den Globus erschütterten. Unsicherheit und Angst grassiert offenbar unter Kapitalanlegern, wenn sie die aktuelle politische Lage in der Türkei betrachten.
Ja, die Investoren haben jetzt Angst, dass die Türkei praktisch in eine Art Diktatur abrutschen könnte,
sagt der frühere Chefvolkswirt von BlackRock in Deutschland, Martin Lück. Er hat die unabhängige Beratungsgesellschaft Macro Monkey gegründet.
Man weiß einfach, dass wirtschaftliche Prosperität eben auch sehr viel mit Freiheit zu tun hat. Und wenn die von einem ja dann quasi diktatorischen Regime eingeschränkt wird, dann würde sich auch das Investitionsklima in dem Land verschlechtern, die ökonomische Teilhabe würde sich verschlechtern und damit natürlich auch die Türkei und türkische Anlagen auf einem schlechten Weg sein.
Deswegen haben professionelle Investoren in der Türkei auch bei der türkischen Lira die Reißleine gezogen. Die Währung ist gegenüber dem Dollar und dem Euro auf ein Rekordtief abgestürzt. Solche Kursstürze verteuern Importe drastisch und bringen so wirtschaftlichen Druck mit sich. Den spürt die Regierung in Ankara aber aktuell vor allem wegen steigender Zinsen bei türkischen Staatsanleihen. Denn mit den steigenden Zinsen fällt es der Regierung schwerer, neue Schulden aufzunehmen.
Die Märkte haben Macht,
meint deswegen Chris Oliver Schickentanz, Investmentstratege beim Vermögensverwalter Capitell.
Denn natürlich muss sich die Türkei auf Dauer finanzieren können. Und wenn das eben nicht möglich ist, weil man ausländische Investoren verprellt hat, dann begrenzt das natürlich die politischen Möglichkeiten einer Regierung und ist von daher auf Dauer dann schon ein massiver Druck auf ein System, sich auch zu ändern.
Ob das allerdings den türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan zum Einlenken bewegen wird, wird sich zeigen. Auch in Israel gibt es aktuell Kursstürze an den Börsen. Hintergrund ist der Versuch des israelischen Premiers Benjamin Netanyahu und seiner Regierung, den Inlandsgeheimdienstchef und die Generalstaatsanwältin des Landes zu entlassen.
Wir sehen ja verschiedene Parallelen. Wir sehen einfach, dass Menschen, man muss immer sagen, alte weiße Männer in erster Linie, die lange an der Macht sind, mit entsprechenden Helfershelfern an ihrer Seite, die nämlich ähnlich von diesem Regime profitieren, versuchen, den Rechtsstaat auszuhebeln. Und wenn sie dann noch das Beispiel vor die Nase gesetzt bekommen, dass genau das in der bisher größten und mächtigsten Demokratie der Welt in ähnlicher Form auch passiert, dann verstehen sie das natürlich als Freifahrtschein, genau damit weiterzumachen.
Sagt Volkswirt Martin Lück von Macro Monkey, womit man auch schon im Weißen Haus bei Donald Trump angekommen wäre. Denn auch dort lässt sich beobachten, dass der Regierung demokratische Prinzipien wie ein unabhängiges Rechtssystem ein Dorn im Auge sind. So liegen gegen 5 Richter, die in den vergangenen 2 Monaten Entscheidungen des US-Präsidenten stoppen wollten, Amtsenthebungsverfahren vor. Und Vizepräsident J.D. Vance schrieb in einem Nachrichtenpost, dass es Richtern ohnehin nicht erlaubt sei, die, Zitat, legitime Macht der Exekutive zu kontrollieren, Zitat Ende. Und auch in den USA ist die erste Euphorie an den Aktienmärkten nach der Wahl Donald Trumps einer Katerstimmung gewichen. Während der DAX seit Jahresbeginn 15% zugelegt hat, haben die US-Börsen mit starken Verlusten bei Technologiewerten mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Sollten die Aktienmärkte weiter schlecht abschneiden oder Investoren ihnen in den USA sogar verstärkt den Rücken kehren, könnte das möglicherweise Eindruck auf den US-Präsidenten machen, meint Martin Lück.
Inzwischen gehen viele davon aus, dass auch die US-Wirtschaft sich in diesem Jahr verlangsamen wird, dass sich die wirtschaftliche Lage unter dieser Präsidentschaft eher verschlechtern wird, dass die Inflation eher steigen wird und dass diese ökonomischen und marktbezogenen Korrektive dazu führen, dass die Regierung ihren Plan, ihre Ausrichtung ändert. Das hat zumindest eine größere Wahrscheinlichkeit, als dass da Einsicht Einkehr hält und Trump auf der einen Seite oder auch Erdogan auf der anderen von ihrer politischen Agenda ablassen.
Dass Autokonzerne weniger Autos verkaufen, wenn ihre Modelle schon lange auf dem Markt sind, das ist normal. Den gewaltigen Absatzrückgang bei Tesla kann das aber nur schwerlich erklären. Im Januar und Februar sind die Tesla-Neuzulassungen in Europa laut dem Verband ACEA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stark zurückgegangen, um fast 50%. Auch in den USA wachsen Frust und Wut über Tesla-Chef Elon Musk. Und einmal in der Woche treffen sich im Moment in San Francisco Musk-Gegner vor einer Tesla-Filiale zum Protest. Nils Dams.
I'm here for democracy.
San Francisco, Montagmittag, 12 Uhr.
Our democracy is under attack. Our country is under attack.
Ein Tesla-Autohaus in der Innenstadt, davor knapp 40 Demonstrierende. Vorbeifahrende Autofahrer.
Show us some love.
Hupen unterstützend, viele tragen Schilder.
Trump ist ein Betrüger.
Schickt Elon zum Mars. Beschützt die USA. Kauft keine Tesla. Unsere Regierung und Elon Musk wollen uns zu einer Oligarchie machen. Da werde ich nicht einfach daneben stehen und das passieren lassen, sagt ein Mann, seinen Namen will er nicht nennen, kaum jemand hier, maximal den Vornamen. Aus Angst um den Job, sagt mir eine Frau, als das Mikro aus ist. Ich spüre eine Mischung aus Wut und Angst. Ein Demonstrant wedelt mit einer auf dem Kopf stehenden US-Flagge.
An upside-down flag means that the country is in distress.
Das bedeutet, dass das Land in Not ist. Das ist ein Symbol, dass das Land in die falsche Richtung geht. Musk muss gehen.
And Elon Musk has got to go.
Er war auch schon letzte Woche da.
And I think that the visibility,
die Sichtbarkeit des Protests ist wichtig. Wir müssen ihn am Laufen halten.
Keep it up and keep it going.
Auch er will seinen Namen nicht nennen.
Yeah, I'm a federal worker.
Ich bin Bundesbeamter, sagt dieser Mann letzte Woche.
Yeah, and,
Elon wird mich jagen, wenn ich jetzt meinen Namen sage.
I know Elon's kind of hunting for me. So I'll just keep it there.
Nur so viel.
This looks very serious. We've never seen anything like this.
Das ist alles sehr ernst. So was gab's noch nicht. Die Regierung missachtet Gesetze. Das ist verfassungswidrig. Ich fühle mich traumatisiert, aber wir müssen uns bemerkbar machen. Es geht um unsere Demokratie.
Let people know what's doing. I think our democracy is at stake now.
Er demonstriert in seiner Mittagspause.
Later I'll go back to work and I'll be back a federal worker.
Proteste gegen Musk und die Regierung gibt es zwar in diversen US-Städten, viele davon in Kalifornien. Verglichen mit Trumps erster Amtszeit sind bisher aber sehr viel weniger Menschen auf der Straße. Demonstrantin Gass erklärt sich das so. Ich glaube, die Menschen fühlen sich hilflos. Sie sehen, wie einfach Trump zum Diktator wird und es gibt bisher niemanden, der ihn aufhält. Jetzt müssen wir uns auf unsere Gerichte verlassen. Andere sind zuversichtlicher. Tesla-Aktien sind stark gefallen, das macht mich nicht traurig. Wenn die runtergehen, ist das effektiv, aber es könnte noch mehr gehen.
Not yet.
There are times when there are rocky moments.
Es gibt steinige und stürmische Zeiten.
It's like a little bit of stormy weather.
Sagt Elon Musk vor wenigen Tagen auf einer Mitarbeiterversammlung in einem Tesla-Werk. Sein Auftritt wurde live gestreamt und galt wohl auch Tesla-Aktionären.
But what I'm here to tell you is that the future.
Die Zukunft wird aber glänzend. Behaltet eure Aktien.
So what I'm saying is hang on to your stock.
Nachdem die Tesla-Aktie in den letzten Wochen stark gefallen ist, ist sie Anfang dieser Woche wieder um über 10% gestiegen. Zurück vor dem Autohaus in San Francisco. Viele wollen auch kommende Woche wiederkommen.
Every chance we get, every day.
I'm hoping this
ich hoffe, die Bewegung gegen Musk und Trump
builds,
wird zunehmen.
Against Trump builds.
Der Mann mit der auf dem Kopf stehenden US-Fahne werde aber kommenden Montag nicht da sein, sagt er.
I will be out of the country next
da bin ich am Golf von Mexiko und niemand wird mich davon überzugen, Golf von Amerika zu sagen.
Convince me to call it the Gulf of America.
In der Wirtschaftspresseschau geht es um den Jahresbericht der Internationalen Energieagentur.
Die Süddeutsche Zeitung betont, der weltweite Ausbau der erneuerbaren Energien habe der IEA zufolge 2024 einen Rekordwert erreicht. Zugleich stieg der Bedarf nach Strom doppelt so stark wie in den Jahren zuvor. Die Gründe? Hitzewellen erhöhen den Bedarf an Klimaanlagen, der Verkehr wird elektrifiziert und künstliche Intelligenz benötigt viel Strom. Was das für Deutschland bedeutet? Auch hier geht der Ausbau von Wind- und Solaranlagen voran. Erneuerbare Energien tragen zu mehr als 50% zur Stromversorgung bei. Ein Stopp ist nicht in Sicht und damit erreicht das Land bereits die nächste Hürde, die andere erst noch vor sich haben. Das Stromsystem gerät an seine Grenzen. Die Glocke aus Oelde stellt fest, es sind die Länder des globalen Südens, die bei elektrischer Energie massiv aufholen. Eine gute Entwicklung. Denn die Statistiken sind eindeutig. Ein höherer Verbrauch an Elektrizität geht einher mit höherem Wohlstand. Das bedeutet gleichzeitig auch bessere medizinische Versorgung, geringere Kindersterblichkeit sowie höhere Lebensqualität. Die Frankfurter Rundschau geht ein auf die Lage beim US-Elektroautobauer Tesla. Der Absatz ist in wichtigen Märkten stark gesunken, sowohl in den USA wie in China, ebenso in Deutschland. Hier ist der Verkauf im Februar sogar um 75% eingebrochen. Der Aktienkurs des Unternehmens, der nach Trumps Wahl im November auf einen Rekordstand stieg, hat sich bereits halbiert. Der Wert von Tesla sank um unglaubliche 800 Milliarden Euro. Börsenfachleute halten es nicht mehr für ausgeschlossen, dass die Aktie weiter abstürzt, zumal sie gemessen am Umsatz und wegen des Ausbleibens neuer Modelle und anderer zündender Ideen als völlig überteuert gilt. Selbst eine Pleite wird an die Wand gemalt.
Das war Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.